Ö1 Kunstsonntag. Radiokunst, Kunstradio.
Das Café Zartl, da ist er ja als Fünfjähriger, ist er in der Nacht wach geworden. Das muss dann eben 1927 gewesen sein. Und da wusste er, dass seine Mutter im Café Zartl ist. Und es war in der Nacht und er wollte nicht alleine sein. Also hat er den Mantel angezogen, hat sich eine Mütze aufgesetzt und die Fäustlinge hat er auch nicht vergessen. Und dann ist er ungefähr diesen einen Kilometer zu Fuß ins Café Zartl gegangen. Das war ganz schön erleuchtet und es war so heimelig. Da ist er eben da rein und hat sich sehr gefreut, dass seine Mutter da war. Und die Gäste waren auch alle sehr amüsiert, nur seine Mutter eben nicht, weil die musste jetzt mit ihm wieder nach Hause gehen und wäre wohl noch gerne länger geblieben.
Aus meinem Leben. Hörstück von Dieter Sperl.
Erich Werkner, 1922 in Wien geboren, und zwar ungefähr einen Kilometer von hier entfernt, in der Erdberger Straße 39, glaube ich. Das weiß ich deswegen, weil er hat mir das erzählt im Alter von 85 Jahren, so ungefähr, wie ich ihn da kennengelernt habe. Also eigentlich die letzten 5 Jahre seines Lebens haben wir da im Café Zartl immer wieder miteinander gesprochen. Er hat seine ganzen Tage hier verbracht. Man kann sagen, ab 10 Uhr in der Früh bis 10 Uhr am Abend ist er hier gesessen im Zartl, hat eine Tasche meistens mitgehabt mit Musiknoten. Und zwar, wie ich dann später herausgefunden habe, Schubert und Liszt und Chopin. Und die hat er studiert. Und ich habe ihn dann einmal gefragt, was er da macht, also warum er diese Noten so anschaut. Und da hat er mir dann gesagt, er will überprüfen, ob er noch mit sich einer Meinung ist, so wie er das früher interpretiert hat, wie er das früher gespielt hat, ob er das jetzt auch noch so spielen würde, wenn er noch Klavier spielen könnte. Er war nämlich sehr schwach schon, sehr klein, schlurfend, ganz langsam ist er manchmal durchs Lokal gegangen und war ihm zu schwach zum Klavierspielen. Er hat so nach und nach mir dann seine Geschichte mit dem Klavier erzählt. Also er war Pianist, er war Klavierlehrer, er war irgendwie befreundet, also quasi hat er gesagt, sein Lebensmensch.
Ich habe als Bauer die Haare angezähnt mit den Streichhölzern vom Vordern. Der hat sich gewundert, wo kommen die Streichhölzer hin? Ich habe sie verwendet. Das weiß er heute noch nicht, weil da habe ich mir die Haare angezähnt in der Hoffnung, dass ich endlich längere Haare kriege. So, man muss ja irgendwie nachhelfen, ein Mann zu werden, wenn man noch Jüngling ist. Und dann habe ich halt so extra lange Haare an den Unterarmen. Ich glaube, dass die deswegen gekommen sind. Und dann sitze ich einmal so da im Sommer mit dem T-Shirt und die Leute sagen, Herr Thomas, wie geht's da? Geht's dir nicht gut? Geht's dir kalt? Dann sage ich, wieso? Ja, die Haare, schau, die stellen sich auf, die Gänsehaut. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass ich auch Gänsehaut habe und Haare stellen sich auf. Dann habe ich aufgekaut mit 2 Fingern, haben sich die Haare zusammengeklappt, genau dort an der Stelle, wo die 2 Finger waren, sonst gelegen, als wenn sie nass hingeklatscht worden wären. Und Sekunden für Sekunden haben sich alle anderen Haare auch zusammengeklappt. Und auf der anderen Seite hat der andere Arm quasi sich gedacht, das schiebe ich mir jetzt in die Schuhe, so ein Ballott. Alter, auf der anderen Seite sind alle Haare schon niedergeklappt, da stimmt was nicht, ich klappe mich auch nieder. Hat er auf der anderen Seite sich auch niedergeklappt. Es hat urlustig ausgeschaut, weil zuerst waren sie so in die Höhe gestanden und nachher haben sie sich so hingelegt. Oder was weiß ich, eine Woche lang tut mir der Haxen weh, so dass ich mir denke, abhaken wäre echt eine Alternative, eine Option. Ah, was ist übergeblieben am Schienbein? Da habe ich ein Rechteck, das ist ungefähr 25 cm lang und 3 cm, 4 cm breit. Da kann man eine Nadel reinstechen, spüre ich nichts. Aber wenn man dann von einem gedachten Zentrum Richtung Rand geht und auf die andere Seite des Beines, nämlich zu der Wade, oi, da tut der Nadel wieder so weh wie immer. So ein abgegrenzter Bereich in Rechtecksformat, der in kein Konzept reinpasst, oi, wenn der nicht in das Konzept der Medizin reinpasst, dann lassen wir als Mediziner lieber die Finger weg. Wer weiß, was wir uns da eintreten. Wenn wir da einen haben mit so einer Rechtecksflächenlähmung, na, denn das ist nix.
Ich würde gerne dir eine Geschichte erzählen über den Ischwan. Ich nenne ihn nämlich Ischwan, weil auf Ungarisch ist es Ischwan und auf Deutsch ist es Stefan. Und das ist ein sehr wichtiger Mensch in meinem Leben. Das ist der Wirt vom Adlerhof gewesen, leider, weil er gestorben ist. Und er ist ganz, ganz wichtig für mich, weil ich durch ihn eigentlich eine neue Welt kennengelernt habe. Und er hatte in seinem Wirtshaus richtig eine eigene Welt, die viele Leute dann genossen haben. Und ich habe von mir ein Skizzenbuch, in dem ich sehr viele Sachen festgehalten habe. Zum Beispiel seine Sprüche. Ich habe auch Fotos drinnen von dem Lokal und auch einfach Beobachtungen über diesen Ort, über die Menschen, die dort diese Stimmung genossen haben, über die Köchin. Und das ist für mich sehr, sehr wertvoll. Lustigerweise hat der Ischwan mich gefragt, ob ich Lust hätte, als Kellnerin dort zu arbeiten. Das war irgendwie, denke ich, vor 9 Jahren, als ich eigentlich Stammgästin war dort. Und hat eigentlich nur Leute gefragt, ob sie dort arbeiten möchten, wenn sie Stammgäste waren, weil man musste wirklich dieses Ordnungssystem und das Ganze so wirklich kennen und mögen, um mit ihm arbeiten zu können. Er hat extrem viele Regeln gehabt und ich war einfach interessiert an diese Regeln. Und ich habe mir gedacht, okay, entweder kämpfe ich ein bisschen dagegen oder ich kann einfach diese Welt kennenlernen und einfach auch für die Gäste wie eine Brücke bauen zwischen den Gästen und dem Wirt. Und deswegen ist eben auch dieses Skizzenbuch entstanden, um diese kleine, kluge, verrückte Regeln festzuhalten. Zum Beispiel auch die Ordnung in dem Wirtshaus war sehr, sehr wichtig. Wie die Tische gestanden sind, wie viel Abstand von den Sesseln zu dem Tisch gab, um zum Beispiel auch danach mit einem Fetzen den Tisch viel besser abputzen zu können. Oder wie viel Abstand von den Sesseln zueinander war, um irgendwie jedem Gast den gleichen Raum geben zu können, dass sie sich auch dann richtig bewegen können. Es gab auch natürlich bestimmte Besteckarten, so für hartes Fleisch, für weiches Fleisch, wie zum Beispiel Faschierten. Und diese Besteck-Einwickeln-Ritual habe ich auch mir immer abgeschaut und durfte erst nach 2 Jahren als Kellnerin, dass ich dort als Kellnerin gearbeitet habe, eigentlich auch selber ausprobieren. Ja, und der Ischwan, ich finde, Ischwan und irgendwie diese Zeit im Adlerhof für mich waren extrem wichtig für meinen Integrationsprozess in Wien, weil ich bin Ungarin, in Italien aufgewachsen und eben in einem Wiener Wirtshaus zu arbeiten, es gibt halt nichts Besseres eigentlich, um ein bisschen die Wiener kennenzulernen oder allgemein die österreichischen Stammgäste. Und da ich in Italien aufgewachsen bin und sehr offen bin, habe ich einfach wirklich sehr, sehr viele Leute kennengelernt, die ich jetzt immer noch treffe. Und das ist eine große Freude. Und ich denke, das würde wirklich den Ischwan auch freuen, wenn er es wüsste.
Als 9-jähriges Kind wurde ich von der Caritas in die Schweiz geschickt zur Erholung. Kam zu netten Pflegeeltern, die nur 2 Kinder hatten anfangs, dann hatten sie schon 4. Und natürlich ging ich auch dort in die Schule, es war eine Bäckersfamilie. Und in der Schule stand ein schönes Tonbandgerät. Und wir konnten, wenn wir uns trauten, drauf etwas sprechen oder etwas singen. Natürlich mit meinem Wiener Dialekt. Die Lehrerin hat gemeint, ob ich mich traue, irgendwas reinzusingen. Ich habe aber keinen Wiener Dialekt verwendet, sondern etwas Ländliches, was ich irgendwo in der Schule oder was gehört habe. Habe dort gesungen, wie Fensterln biegen Gonga zur Glorheiß latieren. Ritulio, Tuli, Ritulio. Habe ich das Fensterl verfüllt und zur Chor seiner geschrien. Die haben das natürlich nicht verstanden, weil ich meine, Schweizerdeutsch war das sicherlich nicht. Aber es hat die Lehrerin unterhalten.
Ja, also ich habe Radfahren gelernt im 21. Bezirk auf der Straße. Mit 10 Jahren oder 9 Jahren sind wir stundenlang auf einer Straße, wo heute links und rechts die Autos stehen und in der Mitte die Autos fahren, auf und ab gefahren, Achter gefahren, Kreis gefahren, alles Mögliche gespielt ist. Das Spiel mit den Glocken hinlegen und auffahren und da schießen damit, das kennen vielleicht manche noch. Auf jeden Fall habe ich damals ein Rad besessen, das daher gerührt hat, dass die Russen irgendwo Rallen organisiert haben und in unseren Garten geschmissen haben. Und aus 2 von diesen Rallen hat unser Nachbar dann, 47er Jahre war das, glaube ich, 1947, ein Fahrrad gemacht und auf dem Fahrrad habe ich dann Rall fahren gelernt. Also das war mein Ein und Alles, dieses Rall. Es war nicht großartig, aber hat natürlich keine Schaltung gehabt oder so irgendwas. Es hat einen einzigen Gang gehabt und die Raffen hat man jeden Tag aufpumpen müssen, weil die Luft ausgegangen ist. Aber es war trotzdem mein Rall und ich habe damit fahren können. Und da fahre ich halt wieder in der Gasse so auf und ab mit anderen auch. Steht auf der Seite ein älterer Mann, für mich war damals ein 40-Jähriger auch schon älter, ich weiß es nicht genau, wie alt er war, und schaut uns eine ganze Weile zu. Und nach einiger Zeit ruft er mich hin, komm her mal zu mir. Na ja, brav wie ich war, fahre ich hin, sagt er zu mir, woher hast denn du das Radl? Und ich habe ja den Werdegang dieses Radls gekannt. Ich habe ja gewusst, woher das Radl ist, dass das eigentlich ein gestohlenes Radl war, aber wir haben ja nicht gewusst, wem das gehört hat. Also habe ich es als meines betrachtet, aber ich habe natürlich dann furchtbare Angst gehabt, dass jetzt mein Radl, mein Ein und alles weg ist. Na, und ich erzähle ihm da die Geschichte, wie ich zu dem Radl gekommen bin. Und er schaut sich das nur einmal an, ganz genau, vorn, hinten auf der Seite. Und nach einer Weile sagt er, naja, ich glaube, das war einmal mein Radl, das hat einmal mir gehört. Aber weil du so Glas Radl fahren kannst, fahr weiter.
There's a wonderful world where all you desire and everything you've longed for is at your fingertips. Where the bittersweet taste of life is at your lips. Where aisles and aisles of dreams await you and the cool promise of ecstasy fills the air. At the end of each working day, she's waiting there. I'm in love with the queen of the supermarket.
Es war ein Winter und ein Samstag und die Petra und ich wollten am Abend noch kochen, und zwar Fisch kochen, aber wir waren schon extrem spät dran und es wäre aussichtslos gewesen, vom 14. zum Naschmarkt zu kommen. Also haben wir gleich bei uns in der Gegend etwas gesucht und ich habe mich erinnert, dass ja der Merkur in der Hütteldorfer Straße eine Frischfischtheke auch hat und bin dorthin gegangen. Und als ich dort war, war eine Frau vor mir, die wurde gerade bedient und ich habe halt gewartet. Und ich habe gemerkt, dass diese Frau vor mir in sehr starkem Akzent beziehungsweise in einem eher gebrochenen Deutsch bestellt hat. Und die die Verkäuferin hat offensichtlich diesen Akzent gleich verstanden und hat, wie ich dann gehört habe, gleich auf Kroatisch zurückgeredet. Und die haben dann Kroatisch miteinander gesprochen. Interessant war, dass sie aber zwischendrin immer deutsche Wörter oder ganze Satzteile verwendet haben, sodass ich irgendwie mitkriegen konnte, worüber sie geredet haben. Es waren einfach Kochrezepte offensichtlich, wie man was zubereitet. Und habe einfach fasziniert diesem kroatisch-deutschen Dialog gelauscht und gewartet, bis ich drankomme. Und dann war ihr Gespräch zu Ende, und zwar mit dem Satz der Verkäuferin, der mich so fasziniert hat. Nach diesem ganzen kroatisch-deutschen Dialog ist sie wieder ins Deutsche gekommen und hat gesagt, ja, das macht man nur mit Olivenöl, wie bei uns zu Hause am Meer. Und in diesem Augenblick, wie sie sagt, wie bei uns zu Hause am Meer, im Merkur in der Hütteldorfer Straße, zu offenbar einer Landsmännin, das war so bezaubernd und ich habe möglicherweise noch nie stärker das Meer gespürt, wie in dieser einen Sekunde dort beim Merkur an der Fischtheke.
Die letzten Kriegsjahre habe ich im Südmeeren verbracht, im Elternhaus meines Vaters. Wir hatten dort keine Not. Es war ein Paradies, wunderschön für uns Kinder, und wir haben wirklich nichts vermisst. Mit Kriegsende mussten alle Personen, die irgendwie deutsch zugehörig waren oder österreichisch, also deutsch gesprochen haben, ziemlich schlagartig das Land verlassen. Und wir haben uns zu Fuß auf dem Weg von Südmähren nach Wien gemacht. Ab und zu hat uns ein Pferdefuhrwerk ein Stück des Weges mitgenommen, aber den Großteil haben wir doch zu Fuß zurückgelegt, nur mit dem, was wir am Körper hatten. Wir sind in Wien angekommen, im zerbombten, eigentlich total ruinierten Wien. Und einige Häuser sind ja Gott sei Dank stehen geblieben. Die waren sehr schön und die haben mich fasziniert. Und ich habe dann nur die schönen Häuser gesehen und wusste mit einem Schlag, dass ich eine Städterin bin.
Während des Krieges hatten wir doch alle nichts zu essen. Und mein Vater ist mit ein paar Männern aus unserem Haus im zweiten Bezirk zu Fuß vom Praterstern weg circa nach St. Marx zu Fuß gegangen, haben dort einen Ochsen geklaut, haben ihn in die Fugbachgasse Wien 2 getrieben. Im Lichthof haben sie mit einem Revolver ins Hirn geschossen und in der Waschküche wurde er zerteilt. Die Kessel wurden noch mit vorhandenen Kohlen geheizt und das wurde alles gekocht und aufgeteilt, 19 Hausparteien, und in Rexgläsern abgefüllt, weil man hatte damals noch keinen Kühlschrank. Und so sind wir ganz schön über die Runden gekommen.
Also bei dem Taxigewerbe kann man vieles erleben, auch unter anderem diese Geschichte. Da kommen oft jemand, der was verkaufen will, oder es kommen Bettler, die sammeln Geld. Und da war auf einem Standplatz, bin ich gestanden, ein älterer Herr, also vermutlich nicht mit deutscher Muttersprache, und klopft an. Und nachdem ich selber nur 50 Euro den ganzen Tag einnehme, kann ich noch was herschenken. Und er klopft an und ich habe gesagt, geh weiter. Das war am ersten Tag. Am nächsten Tag kommt derselbe wieder. Und habe ihm gesagt, sage, hören Sie zu, ich stehe den ganzen Tag auf der Straße und nehme 50 Euro rein. Was kann es, was man da verdient? Sonst, was der gemacht hat? Der hat 50 Euro herausgenommen und hat mir so einen Scheibenwischer gegeben. Ein Bettler. Hat mir 50 Euro gegeben.
Ich hatte mit 14 Jahren die Diagnose Osteosarkom, also Knochenkrebs. Und für mich war das mit diesem Alter natürlich großer Schock und ein starker Einschnitt im Leben. Und man stellt sich vor allem in der Anfangsphase während der Chemotherapie nach der Operation immer die Frage, warum ich? Es waren die Schulkollegen, waren schlimmer in der Klasse, andere haben nicht so gut gelernt, haben sich nicht angestrengt, man war sozusagen immer brav. Eben diese ergreifende Frage, alles umfassende Frage, warum ich? Die hat sich dann sehr ins Zentrum gestellt. Zur damaligen Zeit war auch noch keine psychologische Betreuung vorgesehen für krebskranke Patienten. Das hat sich zum Glück geändert. Ich habe dann aber noch ungefähr 2 Jahren für mich eine eigentlich ganz logische Antwort gefunden, die diese Frage, warum ich, eigentlich in einen sehr überheblichen Rahmen sieht. Und zwar, wenn ich die Frage stelle, warum ich, dann ist für mich die Gegenfrage, warum nicht du? Warum soll diese Krankheit jemand anderer haben? Und ich glaube, mit dieser Einstellung, dass man halt mit einer gewissen Demut auch solche Schicksalsschläge annehmen kann, fällt es dann sehr viel leichter, diese Frage, warum ich, die niemand beantworten kann und auf die es eigentlich keine Antwort gibt, auszuklammern und das ganze Problem von einem ganz anderen Licht beleuchtet zu sehen.
Ja, ich glaube, ich liebe den Wald und es gibt auch ganz viele Erinnerungen, also aus meiner Kindheit und aus meinem Leben. Also es gibt so viele schöne Erinnerungen an den Wald. Also das eine ist, dass meine Mutter mich immer in den Wald mitgenommen hat und mich sehr ausführlich in die Schwammerlwelt eingeführt hat. Und ich glaube, dass ich mich da ganz gut auskenne und sammelt dann einfach ganz viele essbare Pilze und habe das Gefühl, ich kann sie gut unterscheiden von den giftigen und liebe es einfach im Sommer und im Herbst in die Pilze zu gehen. Das ist so das eine. Und ja, es gibt so viele Erinnerungen. Als junges Mädchen bin ich nach der Schule öfter in Bad Gleichenberg im Wald spazieren gegangen, alleine, einfach zur Erholung oder mit meiner Freundin. Und da gab es auch einen Hochsitz und den haben wir dann gern besucht und sind am Hochsitz gesessen und haben in den Wald geschaut. In der Zeit habe ich auch das Buch gelesen von Hermann Hesse, Narziss und Goldmund, das weiß ich noch. Es gibt in Japan auch diese Untersuchungen, diese Gesundheitsstudien. Und in Japan gibt es eigene Waldtherapeuten. Und die japanischen Waldtherapeuten sprechen vom Waldbaden. Also man kann im Wald auch baden. Ja.
Also die erste Geschichte meines Lebens, die liegt sehr weit zurück. Die hat ein bisschen mit dem Heimatort meines Vaters zu tun. Dort hat meine Großmutter eine kleine Landwirtschaft gehabt mit einem Schweinestall, Ziegenstall, Hühnern und dann noch so ein bisschen Garten. Und ich bin dort immer sehr gerne hingefahren, weil einfach diese Natur, die ich da so direkt erleben konnte, sehr genossen habe. Und allein wenn ich jetzt darüber erzähle, spüre ich die Gerüche, die mich damals umgeben haben. Und ja, also es waren immer sehr, sehr glückliche Momente für mich. Und eine ganz besonders schöne Begebenheit war, dort hat auch ein Cousin von mir gewohnt. Der war etwas jünger als ich und ich war damals vielleicht so 4, 5 Jahre alt. Und er kam freudestrahlend auf mich zugelaufen und hat zu mir gesagt, Astrid, gehst du mit zu die Gorsen? Und ich habe dann gesagt, ich verstehe die nicht, aber ich komme trotzdem mit. Und dieser Satz ist so bei mir hängen geblieben, mein ganzes Leben lang, weil das auch etwas über mich aussagt, weil ich eigentlich immer neugierig war auf die Welt und auch neugierig bin auf die Welt. Auch wenn ich von vornherein nicht alles verstehe, komme ich aber meistens gerne mit, um es zu entdecken.
Wann ich war 12 Jahre, das war mein Geburtstag, in der Früh bin ich vom Bett aufgestanden und bin ich beim Bett von meinem Vater gegangen, war Sonntag. Und ich habe ein Geschichte, was hat immer mir erzählt und ich wollte noch einmal hören. Und mein Vater hat mir gesagt, ich werde noch einmal dir diese Geschichte erzählen, aber nie vergessen. Und dann hat mir diese Geschichte erzählt und ich bin mit meinem Bruder in ein Dorf von Tetovo, circa 10 Kilometer, helfen gegangen. Ich war klein, aber helfen. Mein Bruder ist Tischler und bin ich gegangen, mein Bruder zu helfen. Und dann bis 12 Uhr, dann ist jemand von meiner Familie gekommen und hat uns erzählt, Vater ist von der Treppe runtergefallen und ist ins Krankenhaus gegangen. In Tetovo. Und dann bin ich nach Hause gegangen und meine Mutter hat uns auch erzählt, er war bei Krankenhaus und von Tetovo Krankenhaus ist in Skopje gelandet. Und von diesem Tag, ich kann nichts vergessen, weil er hat mir diese Geschichte erzählt. Und das war eine Geschichte mit König und was weiß ich. Aber ich kenne diese Geschichte, aber es ist ein bisschen sehr zu weit zu erzählen. Ist ein armer Mensch und ist dieser arme Mensch immer von Frau, von eigener Frau zu Hause geschlagen und hat immer Angst vor Frau gehabt. Und dann hat Frau ihn geschlagen und ist dieser Mann vom Haus weggeflogen und unten König mit. Ich kann nicht so gut Deutsch, das ist das Problem. Aber in meiner Sprache kann ich besser diese Geschichte erzählen, aber nie vergessen.
Gleich eingefallen ist mir die Snowboard-Geschichte. Das ist vor 20 Jahren gewesen. Da bin ich talwärts gefahren, da bin ich der Wintersaison bin ich gewesen. Und beim Hinunterfahren, das war so 1-2 Nachmittag, ich musste arbeiten gehen, sehe ich einen Typen, der da in einer Waldschneise drinnen liegt, weit ab vom Ziehweg. Dann bin ich stehen geblieben, schrei runter, ob er Hilfe braucht, und er schreit mir rauf, nein, alles okay, ich habe nur versucht, da runter zu fahren. Und dann schaue ich, was er da auf seine Füße hat, und sehe, der hat da ganz ein kleines Brettl. Und das war das erste kleine Snowboard von Burton, das der Typ ausprobiert hat. Es war noch mit einer Finne auch noch drinnen, ganz witzig, eigentlich etwas, das man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Auf jeden Fall habe ich mit dem Typ dann geredet und der hat zu mir gesagt, habe ich auf einmal die Spur verloren und hat es mir ausgequetscht auf den Waldweg und ich habe das gar nicht glauben können, der muss ja dann Höllenzunge da drauf gehabt haben. Ja? Und dann rede ich mit ihm weiter und sage zu ihm erst, wie bist du auf das gekommen? Nein, Snowboard fahren, das habe ich gesehen und das ist live und ich habe es jetzt probiert, aber ich bringe es überhaupt nicht zusammen. Wahrscheinlich lasse ich es bleiben. Und genau in dem Moment, wo der sagt zu mir, wahrscheinlich lasse ich es bleiben, taucht bei mir auf so dieses Bild, ja, dass man eigentlich da irrsinnig live und sich bewegen können muss, wenn man da im Tiefschnee fährt und dieses Gefühl, auf einem Brettl zum Stehen mit zwei Füßen. Auf jeden Fall hat es mich da gepackt. Ja. Die Saison war auch schon am Ende. Das hat nur einen Monat gedauert. Ich habe während den einen Monat halt mit allen Leuten versucht zu reden, was es ist, wie das geht. Und keiner hat irgendwas gewusst. Es war 1989 oder 88. Na, auf jeden Fall ist es in meinem Kopf drinnen gesessen, wie ein Pfeiler. Ich bin heimgefahren und habe dann versucht, Informationen zu kriegen. Und damals hat es noch nichts gegeben, auch keine Fernsehberichte, gar nichts. Es war eigentlich total unbekannt. Gerade in einem Sportgeschäft habe ich da gesehen, einmal so einen Burton-Katalog, und da habe ich drinnen geblättert. Und wie ich da drei Seiten herumschlage, bam, da ist es gewesen. Mein Burton-Snowboard. Und in dem Moment, wo ich das Bild gesehen habe, habe ich mich gesehen in Ischgl auf der Piste flitzen. In dem Moment habe ich ganz genau gewusst, das ist meines. Ja.
Der Zauberlehrling. Hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben, und nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen leben.
Ich habe mich vor vielen Jahren dazu entschlossen, dass meine Kinder ihren Schulweg alleine gehen können. Für mich war die Richtlinie die, dass sie dann von mir begleitet werden, wenn sie dieses Bedürfnis äußern oder ich das Bedürfnis an ihrem Verhalten erkenne. In den vergangenen Wochen wurde ich immer wieder aufgefordert, seitens der Schule, seitens der Lehrer, mein Kind aufgrund von Gefahrensituationen in die Schule zu begleiten. Meine 8-jährige Tochter geht täglich 2 Kilometer in die Volksschule und auch 2 Kilometer an der Landstraße zurück und findet diesen Weg für sich selbst sehr befreiend und ausgleichend und geht eigentlich sehr gerne alleine. Jetzt stand ich vor dem Dilemma, was werde ich machen? Werde ich sie begleiten, obwohl sie es selbst eigentlich gar nicht will? Und wir haben gemeinsam einen Weg gesucht, wie wir, ohne uns gegenseitig zu bedrängen und einzugrenzen, gemeinsam den Weg gehen, solange sie es braucht oder will. Und wir haben dann entschieden, dass wir gemeinsam ein Gedicht lernen, und ich habe mit ihr auf dem Weg zur Schule in den letzten 3 Wochen den Zauberlehrling gelernt.
Seine Wort und Werke merke ich und den Brauch, und mit Geistesstärke tue ich Wunder auch.
Walle, walle, manche Strecke, das zum Zwecke Wasser fließe, und mit reichem, vollem Schwalle zu dem Bade sich ergieße.
Es war erstaunlich, wie schön es ist, gemeinsam zu gehen und täglich dieselben Reime aufzusagen, und wie intensiv wir das Gedicht erlebt haben. Für mich war es begeisternd, wie Paula die Zeilen Tag für Tag schneller und richtiger wiederholen konnte als ich, und wie sie auch die Tiefe des Gedichtes erfasst hat.
Seht, er läuft zum Ufer nieder, dich ist schon an dem Fluss.
Und mit Blitzeschnelle wieder ist er hier mit raschem Gusse.
Und wenn sie in die Schule geht und sich von mir verabschiedet, beginnt sie schon mit den ersten Zeilen des Zauberlehrlings.
Immer neue Gesänge bringt er schnell herein. Ach, und 100 Flüsse stürzen auf mich ein.
Ich wurde in Mösling, Ersitztal, geboren, 1944. Und nach der Hauptschule bin ich als Lehrling nach Rangersdorf ins Mühltal gekommen. Und zwar durch einen Germvertreter, der beim Geschäft war, wo meine Eltern eingekauft haben. Und da war ich 14 Jahre. Das war 200 Kilometer von meinem Heimatort entfernt. Und eines Tages hat die Chefin zu mir gesagt, ob ich möchte bei ihr schlafen, weil der Chef fährt zum Wochenende gern auf seine Almhütte. Und ich war bei ihr im Zimmer, und es war noch eine Hausbewohnerin, und zwar unsere Haushälterin. Die hat im ersten Stock das Zimmer gehabt, und oben im Schlafzimmer ist ein Zimmer gewesen, was unbewohnt war, aber ein Balkon war. Und in der Nacht sind wir munter geworden, haben wir immer tap, tap, tap gehört im Zimmer ober uns. Und da haben wir uns fürchten angefangen, weil wir gewusst haben, dass da oben wohnt niemand. Und dann haben wir hin und her überlegt, ob wir sollen beim Pfarramt um Hilfe rufen oder beim Fenster hinaus. Und dann hat sich die Chefin noch entschieden und ist bis zu der Stiege gegangen, die den ersten Stock hinaufgeführt hat. Und hat ganz vorsichtig hinaufgerufen, ist da jemand? ist da jemand? Und dann ist unsere Haushälterin oben gestanden mit 10 Uhr und hat gesagt, ja, ich bin's. Dann hat die Chefin gefragt, was sie da oben macht. Dann hat sie gesagt, sie war Wäsche abnehmen. Und das war der ganze Spuk, was am Balkon geschehen ist.
Wir sind im Bad St. Leonhard vor dem Gasthaus Geiger auf einer sogenannten Ratschbank, wie die früher geheißen haben, gesessen. Das war meine Mutter, ich war dabei. Und dann war ein Mädchen, so 15, 16, 17 Jahre alt, die hätte zu uns, wir waren 6 Kinder, als Arbeitsmaid kommen sollen am Montag. Und das war auf einem, glaube ich, Samstag oder Sonntag. Aber jedenfalls hätte sie zu uns kommen sollen als Maid und auf uns Kinder aufpassen und so weiter halt. Und auf einmal ist der Fliegeralarm losgegangen und wir wohnen gleich Kirchennähe und ganz nahe am Schlossberg. Und am Schlossberg hat es einen Luftschutzbunker gegeben, den wir eigentlich nie benutzt haben. Wir sind immer nur nach Hause gegangen und sind in unseren Keller runter. Und da haben wir gesagt, wir gehen in diesen Bunker. Und das Mädchen, das zu uns gekommen, das hat damals Arbeitsmaid geheißen. Wir haben gesagt, sie soll mitgehen in den Bunker. Dann hat sie gesagt, sie läuft nach Hause. Sie hat ungefähr so, also ein paar Minuten nur nach Hause gehabt. Und die haben so ein kleines Holzhäuschen gehabt, so ein Einfamilienhaus, wirklich ein sehr kleines Häuschen. Und oberhalb ist das Schloss gewesen. Und genau auf das haben wahrscheinlich die Tiefflieger abgesehen, haben das Schloss erfüllt. Aber von dem Häuschen war nach dem Luftangriff nichts mehr da als ein tiefes, großes Loch. Das war ein furchtbares Erlebnis, das. Haben wir kurz Freude gehabt, dass sie kommt. Wir haben die natürlich gekannt und gern mögen. Und dann so ein Ende. Und haben wir gesagt, wäre sie gegangen mit uns, dann hätte sie nicht leben können. Aber das hätte oder nicht hätte, das kann man nicht bestimmen.
Wie ich mein Sopransaxophon gefunden habe, beziehungsweise wie ich das organisiert habe. Ich habe mit 13 zum Musikspielen angefangen und mit 18 mal gedacht, ich brauche unbedingt den DX7 Synthesizer. Der hat mich dann nach einer kurzen Zeit sehr gelangweilt. Das war das State-of-the-Art-Instrument, damals Synthesizer-mäßig digital, das erste Keyboard. Habe das verkauft und wollte dann ein Sopransaxophon haben. Habe einen lieben Freund gehabt, den ich mittlerweile eigentlich nicht mehr sehe, und der hat mir gesagt, du, in München gibt es ein Geschäft, die verkaufen die Sopransaxophone um einen halben Preis, wie du es in Wien kriegst. Ich natürlich erfreut, habe meinen DX7, den ich damals um 33.000 Schilling gekauft habe, verkauft um 17.000. Da habe ich gedacht, ich brauche den Preis, um das kann ich mir das Sopransaxophon kaufen. Okay, habe die 17.000 Schilling dann lukriert durch den Verkauf und meinen Freund gefragt, wo ist denn das Geschäft? Und er hat gesagt, ja, dort und dort die Adresse, du telefonierst einmal dort hin und sagst, ob sie das haben. Ich habe dort angerufen und gesagt, ja, ich brauche das Selmer Mark II Sopransaxophon, ob sie mir das organisieren können, um den und den Preis. Und gesagt, ja, ja, passt. Okay, ich, 17.000 Schilling in der Tasche, damals kein Auto, wenig Geld. Ich dachte, wir kommen nach München, stellen wir die Westausfahrt, stopp hin. Stehe dreiviertel Stunde, plötzlich bleibt der Hippie-Bus stehen, irgendwie so VW-Bus, super angemahlen. Und ich frage, okay, wo fahrt es denn hin? Ich sage, wir fahren nach München. Ich sage, perfekt. Wir rattern dann mit dem Bus über die Westautobahn mit 80 am Prell irgendwie dahin und die lieben Freunde haben anscheinend nach dem anderen geraucht irgendwie im Hintergrund. Ich war ziemlich illuminiert, wieder nach München gekommen bin. Habe die Adresse mir das vorher ausgecheckt, Plan mitgehabt, gehe zu der Adresse hin. Das war ein Geschäft, wo der Rollbalken zu war. Ich dachte, verdammt, jetzt bin ich umsonst nach München gefahren. Klopft erst vorsichtig an diesen Rollbalken, noch ein zweites Mal. Ein drittes Mal denke ich mir, das spürt sich nicht viel ab. Dann ein bisschen mit der Faust rangehämmert und tatsächlich höre ich dann hinten ein Schloss aufgehen, aufsperren, ein Rollbalken geht hoch, eine dunkle Gestalt kommt mir entgegen. Sage, ja, guten Tag, ich bin aus Wien. Wir haben damals telefoniert wegen dem Sopransaxophon. Ich sage, ja, ja, kommen Sie rein, ich gehe in das Geschäft rein. Völlig finster, mir dachte, was ist das für ein Laden hier? Ich sage, komm nur, geht schon, geht schon. Geht hinter den Tresen, fragt mich, und, hast du die Kohle da? Zeige ihm die 17.000 Schilling. okay, da sagt er, greift unter den Tresen rein ins Fach unter der Bull, gibt mir das Sopran ohne Koffer, ohne was heraus. Ich gebe ihm die Kohle, nehme das Saxophon, sagt er, okay, passt. Drehe mich um und gehe.
Ein Erlebnis, das war so in den 40er Jahren. Und ich war ein Kind, so mit 5, 6 Jahren alt. Und da ist vom Nachbarn ein Kind gestorben. Und das war in einem kleinen Sarg. Und das haben aber Kinder getragen, diesen Sarg. Und wenn wir da ein Stück gegangen sind, haben die den Sarg fallen lassen. Jetzt war das ein großer Schock. Was ist, wenn der Sarg aufgeht? Er ist nicht aufgegangen. Ganz vorsichtig haben sie das wieder auf das Gestell hinaufgegeben und sind wieder weitergegangen. Aber für uns Kinder war das ein großer Schock. Wie schaut es aus, wenn jetzt der Sarg aufgeht?
Im Zuge dieser Recherchen für das Sowjetunion-Buch habe ich ja auch natürlich Georgien besucht und wollte dann auch nach Svanetien, da in die Berge in Kaukasus, und da gibt es dann so Marschrutkas, heißen die, sind so Kleinbusse, die irgendwie dann in die Berge, in die Dörfer fahren, und habe dort gewartet und habe dann auch einen Amerikaner dort getroffen und wir haben gemeinsam gewartet und die warten immer, bis das Taxi sozusagen voll ist. Und wir warten und warten und dann habe ich irgendwie zu ihm gesagt, naja, es wird sicher irgendwie einen Grund haben, warum wir da warten, außer einen anderen Grund als den, dass sie das Taxi halt vollkriegen wollen. Und dann sind wir schlussendlich da in die Berge gefahren, das sind dann immerhin noch 200 Kilometer, die man da in die Berge in Hohen Kaukasus fährt. Und es war auch ein Betrunkener in dem Taxi, der hinter mir gesessen ist und mir immer mit ziemlicher Gewalt auf die Schulter geschlagen hat. Dann hat sich auch der Chauffeur aufgeregt und hat gesagt, er soll aufhören, weil sonst irgendwie wirft er raus. Naja, jedenfalls und bei so einer langen Strecke, man fährt dann so eine Schlucht rein mit wilden Wasserfällen und so weiter und so fort, so eine Schotterstraße, Bergstraße, und der bleibt dann immer wieder stehen, weil Leute rauchen wollen oder austreten müssen und so. Und dieser eine Betrunkene wollte dann unbedingt rauchen und wir sind stehen geblieben und hätte halt nur für die Länge einer Zigarette war das vorgesehen, und wir sind im Bus sitzen geblieben und plötzlich war Tumult und Aufregung und da ist dieser Betrunkene ist dann in die Schlucht abgestürzt, der ist irgendwie neben die Straßen treten und ist dann eine ganz steile Felshalde ist er runtergefallen, ungefähr 60, 70 Meter, sehr steil, und kurz bevor er dann wirklich in diesen reißenden Fluss gefallen wäre, ist er dort irgendwie liegen geblieben, ziemlich verdreht. Und wir sind dann da runtergelaufen. Das ist so eine Schotterhalde, die man runterlaufen kann, so wie man am Berg diese Karre runterlaufen kann, was ziemlich gut geht. Jedenfalls hat er eine riesige Platzwunde gehabt und haben ihn dann wieder raufgebracht. Das war so eine Situation, wo man natürlich nichts erwartet, aber wo sich plötzlich was extrem beschleunigen kann. Das war das Interessante, dass alles so dahin fließt und dann plötzlich diese unglaubliche Beschleunigung daherkommt, wo wirklich was Ungewöhnliches passiert, einfach, mit dem man nie rechnen hätte können.
Und das ein anderes Erlebnis auch aus dem Fernsehen, das sich dann auf meine Träume auch so niedergeschlagen hat, war eben eine Simpsons Halloween-Folge, in der so Anlehnung an diese Chucky die Mörderpuppe war. Und diese Mörderpuppe ist dann eben auch ganz oft in Albträumen wiedergekommen. Und es war dann wie eine Armee von Mörderpuppen, die immer wieder gekommen sind. Und eben aus Angst vor denen habe ich eben ewig lang schlecht schlafen können und dann irgendwann begonnen, mir als Verteidigung für meinen Schlaf eben und dass ich mich sicher fühle, meine eigene kleine Armee aufzubauen, die ich mir immer mehr durchgedacht habe und dann eben nicht mehr Angst hatte vor dem Schlafen, sondern eben dann das als quasi als spannenden Kampf so gesehen habe, dass dann eben meine Kreaturen, ich habe sie Hinky Hankos genannt, gegen diese Mörderpuppen so bestehen und die eben, oder gegen alles Böse eben und mir eben helfen. Und das habe ich dann so wie eine Armee gehandhabt, die aufgeteilt war mit Schiffen, Flugzeugen, einer Festung und allem Möglichen. Und eben diese Hinky Hankos waren in ganz verschiedenen Größen. Und ich habe von denen nie geträumt, ich habe sie mir eben immer nur vorgestellt, dass sie eben da sind, wenn ich schlafe. Und dann eben die ganz Kleinen, davon gab es natürlich am meisten. Und die wurden eben immer größer, desto wichtiger und stärker sie waren. Und mit diesen Hinky Hankos sind eben die Träume dann deutlich besser geworden. Und es sind dann auch immer eben, dass ich auch quasi auch den Traum mitbestimmen durfte und nicht mehr nur zugesehen habe, was passiert und auch dann weniger hilflos war beim Träumen.
Die Geschichte spielt in Mazedonien im Jahr 2006, als ich dort Feldforschung gemacht habe. Ich wohnte in Ohrid, einer Stadt, und bin jeden Tag ins Dorf gefahren. Das war so 20 Kilometer entfernt. Und damals war es üblich, dass man nicht den Bus genommen hat, sondern dass man sich an die Straße gestellt hat und mitgenommen wurde von Privaten. Und eines Tages ist ein Auto stehen geblieben und da saßen zwei ältere Herren, vorne und hinten eine ältere Dame. Und hinten im Auto, im Kofferraum, hatten sie einen großen Kasten drinstecken. Und ich bin dann zugestiegen und wir sind dann Richtung Dorf gefahren. Es war eigentlich alles ganz okay. Es war halt, das Auto ist sehr langsam unterwegs gewesen. Ich war also dann recht froh, als wir angekommen sind, dass ich aus dem Auto rausgekommen bin. Und steige aus und gehe weg vom Auto und merke in dem Moment, dass ich meine ganze Kameraausrüstung eigentlich im Auto liegen lassen habe. Und bin dann zurück zur Straße und habe gesehen, wie das Auto ganz langsam verschwindet. Ich bin dem nachgelaufen, aber nachdem ja hinten dieser Kasten im Kofferraum gesteckt ist, hat man mich jetzt nicht mehr gesehen. Das heißt, ich war dann natürlich sehr nervös, weil meine Fotoausrüstung ziemlich teure ist. Und ich bin dann ins Dorf reingelaufen und habe jemanden gesucht, der mich führen kann, einen Taktler. Und habe einen älteren Herrn getroffen, der gesagt, okay, machen wir, fahren wir. Wir sind dann dem Auto nachgefahren. Das Problem war nur, dass dieser alte Herr, der kaum das Lenkrad hinausgeschaut hat, ja nicht schnell fahren konnte. Der hat über den dritten Gang nicht rausgeschalten. Und dann hat er mich gefragt, ja, was los ist, habe ich ihm die Geschichte erzählt, das ist meine Fototasche und so weiter. Und er sagt dann, ja, so nach einigen Minuten sagt er, ja, wer waren diese Leute? Und ich erzähle ihm eben, wer die Leute waren, woher sie waren vor allem. Und er sagt dann zu mir, ja, Burschi, mach dir keine Sorgen, die kommen zurück. Ja, und für mich war natürlich klar, das erzählt er mir nur deshalb, weil er nicht schneller Auto fahren kann. Aber es blieb nichts anderes übrig. Das heißt, ich bin dann mit ihm zurück ins Dorf. Und ja, mir blieb auch nichts anderes übrig, als dort an der Straße zu warten. Und ich saß dann dort, war recht verzweifelt. Und eine halbe Stunde später bleibt ein Auto stehen. Es steigt ein junger Mann aus und drückt mir die Fototasche in die Hand. Das war nicht dasselbe Auto. Ich habe dann nachgefragt und habe erfahren, eben, dass das der Sohn war des Fahrers. Der ist quasi ins Dorf gefahren, weil er weiterfahren musste. Er hat dem Sohn die Kameratasche gegeben und hat sie dann an mich zurückgebracht. Und die Erklärung, das war das Faszinierende für mich, die Erklärung, warum das so war, die Erklärung des Dachslers. Ja. Der hat gesagt, die bringen dir das zurück, weil das sind gläubige Menschen, das sind gläubige Muslime und Muslime klauen nichts.
Meine Mutter ist aus Finnland, mein Vater aus Graz. Sie haben sich in Wien kennengelernt und dann, dort bin ich auch zur Welt gekommen. Und ungefähr mit 2 Jahren, also wie ich 2 war, sind wir dann nach Bad Aussee übersiedelt. Wir haben dort in einem alten Haus gewohnt, wo wir das ganze oberste Stockwerk, den 2. Stock, das war unsere Wohnung. Und auf einer Seite war ein kleiner Garten, nicht größer als 30 Quadratmeter oder so. Da war eine Sandkiste und in der Sandkiste war ein Baum, ein alter. Also die Sandkiste war um den Baum herum. Unter uns hat eine Familie gewohnt. Die Eltern waren Ärzte. Die hatten 3 Kinder. Mit dem Ältesten, der war so viel älter, der hat nie mitgespielt. Und der Sohn war 1 Jahr älter und die Tochter war ungefähr so alt wie ich. Die Mali war das und der Erik. Und im Großen und Ganzen haben wir uns ganz gut verstanden. Aber einmal hat sich der Erik was ausgedacht, was für mich da nicht so gut geendet hat. Also in der Sandkiste hat er eine Schlinge ausgelegt und wie wir gespielt haben, bin ich in die Schlinge gestiegen und war dann gefangen und ich weiß nicht, ob nur er mich an den Baum gefesselt hat oder ob die Mali da auch dabei war. Auf jeden Fall war ich dann an den Baum gefesselt und sie sind gegangen und ich bin wirklich nicht weggekommen von dort. Und ich weiß, dass ich, also abgesehen davon, dass ich wütend war, habe ich mich auch total geschämt, weil ich mir gedacht habe, ich komme jetzt nicht weg. Und irgendwann findet mich meine Mutter hier und ich bin gefesselt und bin nicht weggekommen. Und so war es dann auch. Sie ist vom Einkaufen zurückgekommen und durch den Hintereingang praktisch ins Haus gegangen und hat mich dann auch dort gefunden. Und ich glaube, ich habe geweint und sie hat sich natürlich aufgeregt, aber ich glaube, ich habe mir aber schon vorgenommen gehabt, das passiert mir nie mehr in meinem Leben.
Als wir Kinder gewesen sind, sind wir nicht oft ans Meer gefahren. Aber wenn wir es gemacht haben, dann war es so früh unter bleichem Himmel und lauter reibende Fäuste auf Augen. Alle waren müde, aneinander gelehnt und es war ruhig im Auto. Das Auto war bis oben vollgestopft, jeder Zentimeter war vollgepackt mit Urlaubsgepäck und meine Eltern sind vorne gesessen und haben leise geredet. Und wie der Tag dann immer mehr aufgegangen ist, es ist heiß geworden im Auto, man hat geschwitzt, man ist mürrisch geworden, es war Haut auf Haut, es war eng. Man hat angefangen, sich zu nerven und zu piesacken, wie Geschwister das eben tun. Und es war schon fast unerträglich, bis dann die eine Schwelle gekommen ist, hinter der der Erste das Meer gesehen hat. Und der es zuerst gesehen hat, hat dann immer gleich gerufen, das Meer, das Meer, das Meer. Und alle haben geschaut, haben ihre Köpfe gereckt und das Fenster ist aufgemacht worden und der Wind ist reinkommen und alle sind hippelig und selig geworden und der Streit war weggeblasen und die Freiheit war riesig groß in diesem kleinen, vollgestopften Wagen unter der italienischen Sonne.
Also, an einem Vormittag in unserer Fleischerei, da ist ja immer zugegangen, da waren viele Baustellen auf der Landstraße und viele Kunden auch. Und da ist unter anderem, hat sich so ein wunderbares Gespräch entwickelt. Da ist ein weltgereister Wiener gekommen, schön angezogen und so, und ein Bauarbeiter draußen von der Baustelle, das war ein Baggerführer, ein Nebenerwerbslandwirt aus dem Burgenland. Na, und die reden so und hin und her und jeder erzählt halt irgendwas, bis dann der weitgereiste Wiener sagt, ich habe schon die große Kinder gemacht, ich habe die kleine Kinder gemacht. Worauf der Nebenerwerbslandwirt, also der Baggerführer, dann sagt, mei Kinder ist im Burgenland am Acker, wenn ich am Freitag nach der Arbeit heimkomme. Einmal sagt der weitgereiste Wiener, hörst, früher habt ihr aus einer Schüssel gefressen und jetzt fahrt's mit Mercedes. So.
Aus meinem Leben. Hörstück von Dieter Sperl. Mit Astrid Becksteiner-Rasche, Jan de Croo, Ecup Demiré, Michael Fischer, Christoph Grill, Doris Lavacek, Veronika Herrmann, Eva Kolb, Günter Kranzl, Dora Kutti, Peter Luxel, Gernot Michelitsch, Tina Raffel, Verena und Paula Resch, Andreas Rienhofner, Camilla Ritter, Stefan Schmid, Adolf und Gertrude Sperl, Josef Strobel, Thomas Weiß, Helga Wimmer, Silvia Zendron. Tongestaltung Martin Leitner. Konzeption und Regie Dieter Sperl.
So, und jetzt ist es Merl Stäblin.
Eine Produktion des ORF 2018. Redaktion Elisabeth Zimmermann.